Also das ist die allerdümmste Schnapsidee, die die deutsche Bundesregierung in den letzten 6 Wochen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und ich sage jetzt bewusst nur 6 Wochen, weil wenn ich die letzten 3 Jahre betrachte, dann gibt es noch ein paar Schnapsideen, die wirklich in der gleichen Größenordnung rangieren. Also wir haben diese Ampelregierung oder die gescheiterte Ampelregierung hat wirklich sehr, sehr schlechte Arbeit geleistet.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Finanzexperten im Interview. Ich freue mich sehr, heute einen ganz besonderen Gast an meiner Seite zu haben. Er wird oft als der ETF-Papst bezeichnet und er ist ein Vorreiter für die Geldanlage mit ETFs. Sein Buch Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs zählt zu den absoluten Klassikern und ist eigentlich ein Must-Read für alle, die mit passivem Investieren und vor allem mit der Buy-and-Hold-Strategie ein Vermögen aufbauen wollen. Ich freue mich wirklich sehr, Dr. Gerd Kommer heute begrüßen zu dürfen. Herr Kommer, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
Ich grüße Sie, Herr Ruppero. Ich freue mich auf unser Interview.
Ja, das Kalenderjahr 2024 war ja wirklich sehr erfolgreich für viele Anleger. Der MSCI World hat so rund 19% gemacht, also wirklich erstaunlich. Was glauben Sie, wird 2025 genauso erfolgreich oder dürfen wir uns jetzt da mal langsam auf einen richtigen Dämpfer einstellen?
Ja, gute Frage, Schlüsselfrage. Wir hatten ja nicht nur 2024 ein sehr gutes Jahr, sondern auch noch 2023 war ein exzellentes Jahr. Allerdings dann, wenn man nochmal eins zurückgeht zu 2022, das war eigentlich ein ziemlich schlechtes Jahr. Nämlich insofern, der Aktienmarkt ging irgendwie 20% runter in 2022 und der Anleihenmarkt, das ist auch wichtig in dem Zusammenhang, ging gleichzeitig runter. Also der Markt für langfristige Anleihen, renditemäßig um 20%, je nach Laufzeit oder Duration. Und insofern war 2022 wirklich nicht so spaßig. Aber auf jeden Fall waren die letzten 2 Jahre sehr gut. Und ja, ich persönlich bin so ein ganz klein bisschen skeptischer, was 2025 anbelangt. Niemand kann ernsthaft quasi verlässlich in die Zukunft schauen. Die, die es behaupten, sind meines Erachtens Scharlatane. Aber also was Kapitalmarktanlagen und Kapitalmarktrenditen anbelangt. Aber was wir eben wissen, ist, dass jetzt Ende 2024 oder Anfang 2025 genauer gesagt die Bewertungen in verschiedenen Segmenten des globalen Aktienmarktes sehr hoch sind. Und das ist also ein klein bisschen Red Flag, wenn man so will.
Ja, sehr schön. Jetzt habe ich letztens aber gelesen bei Börse Online und zwar einen Bericht. Und zwar, da stand irgendwie, Experte empfiehlt, ich würde den MSCI World ETF meiden. Der Experte war Philipp Vorn dran, der Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, den werden Sie ja höchstwahrscheinlich kennen. Mhm. Und der kritisiert vor allem die Dominanz der USA im MSCI World und dazu sagt er, dass diese sogenannten Magnificent Seven ja in den letzten 18 Monaten sehr gut liefen und dass es ihn wundern würde, wenn sie jetzt in den nächsten 12 bis 25 Monaten weniger stark zulegen als der breite Markt. Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also ich tendiere dazu, Herrn Vorn dran zuzustimmen. Also wenn wir versuchen, mal die Wissenschaft und die nackten und harten Zahlen, objektiven Daten zu bemühen, um da ein bisschen Licht in diese Frage reinzubringen, in dieses Dunkel, sind Magnificent Seven oder allgemeiner gesagt die Top 10 Aktien nach Marktkapitalisierung, sind das besonders gute Investments, sollte man die hochgewichten, sollte man an denen festhalten, wenn man sie als Einzelwerte im Portfolio hat oder eben zum Beispiel einen MSCI World Index hat oder S&P 500 Index ETF, in dem diese Mag 7 oder Top 10 Aktien ganz besonders hochgewichtet sind, ist das schlau. Und vielleicht können wir dazu mal so ein Slide, eine Folie einblenden, die ich Ihnen im Vorfeld zu diesem Interview zugeschickt habe. Und im Endeffekt, sozusagen, um das vorwegzunehmen, was soll hier ausgesagt werden? Es soll ausgesagt werden, dass auf der Basis der Daten zum US-Aktienmarkt aus den letzten gut 90 Jahren ein Investment in die Top 10 Aktien, das sind jetzt nicht genau die Mag 7, sondern eben die 10 größten nach Marktkapitalisierung, in die Zukunft gerichtet, keine gute Idee ist, also keine Mehrrendite verspricht. Und lassen Sie uns das ganz schnell im Schweinsgalopp sozusagen beispielhaft kurz erläutern. Wenn wir in der linken Hälfte der Grafik den mittleren Balken betrachten, dann da wo 5 years before steht, da hat man also quasi jeweils am Jahresanfang für den US-Aktienmarkt, also quasi am 1. Januar geschaut und zurückgeschaut, was waren in den letzten 5 Jahren die Renditen der Top 10 Aktien, die durchschnittliche Rendite der Top 10 Aktien in den 5 Jahren davor, vom Zeitpunkt der Messung rückwärts gerechnet. Also die erste Messung in dem Fall war Anfang 1932, weil diese ganze Datenreihe 1927 losgeht. Und das hat man jeden Januar für die letzten 90 plus Jahre dann wiederholt. Und im Schnitt waren diese Top 10 Aktien in den 5 Jahren vor dem jeweiligen Messzeitpunkt hatten pro Jahr 20,3 Prozentpunkte höhere Rendite als der allgemeine US-Aktienmarkt. Und das ist natürlich spektakulär. Und eigentlich sollte das auch niemanden wundern, denn um eine Top 10 Aktie zu werden nach Marktkapitalisierung, muss ich natürlich sehr viel bessere Renditen gehabt haben als Aktie in den Jahren vor dem Messzeitpunkt. Ist ja klar. Also ich werde nur eine Top 10 Aktie, wenn ich den allgemeinen Aktienmarkt also für mehrere Jahre stark outperforme. Na, aber jetzt zur Quintessenz, wenn ich dann von diesem Messzeitpunkt an die folgenden 5 Jahre, die Zukunft mir anschaue, dann haben diese Top 10 Aktien im Schnitt der letzten 90 Jahre um minus 0,9 Prozentpunkte den allgemeinen Aktienmarkt unterperformt. Und aus Zeitgründen verzichte ich jetzt hier das Chart noch genauer zu erklären, weil hier auch noch für 10 Jahre und für 3 Jahre und so weiter die gleiche Berechnung vorgenommen wird. Aber die Moral von der Geschichte ist rein statistisch betrachtet, für den US-Aktienmarkt ist es keine gute Idee gewesen, im Schnitt bitte immer Gesetz der großen Zahl und Durchschnitt. Das kann natürlich für eine einzelne Aktie, ob die jetzt Nvidia heißt oder General Electric oder sonst wie, mal anders ausgesehen haben. Und es kann auch für einen einzelnen 3-Jahres-Zeitraum oder 5-Jahres-Zeitraum anders ausgesehen haben. Aber im Schnitt war es eben eine sozusagen Strategie für Unterperformance. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Herr von Dran letztlich gemeint hat. Diese Top 10 Aktien sind jetzt sehr, sehr hoch bewertet. Nvidia ist also schon schwindelerregend hoch bewertet. Und wenn Nvidia es nicht gelingen wird, in die Zukunft gerichtet, weiterhin relativ zu seinen oder ihren Konkurrenten, also unglaubliche Margen, obwohl jetzt ständig andere Wettbewerber in diesen Markt für diese Mikrochips, spezifischen Mikrochips reindrängen, die also diese unglaublichen Umsatzrenditen zu bewahren, trotz einer Armada von Konkurrenten, die Nvidia quasi jagen und hetzen, dann wird sehr wahrscheinlich Nvidia in der Zukunft ein Unterperformer werden. Ne? Aber wann genau das einsetzt und in welcher Form, sozusagen schlagartig oder peu à peu und etc., das kann natürlich keiner sagen. Ich bin jedenfalls jemand, der auf Bewertungen von Aktien im Sinne von, was sie langfristig in die Zukunft gerichtet bedeuten, das halte ich für sehr wichtig und diese Mag 7 sind halt unglaublich hoch bewertet.
Sehr interessante Folie. Erstmal danke dafür. Was mir jetzt nur hier dazu irgendwie einfällt, ist, dass die Folie von 1927 bis 2022 geht. Und mit der Einführung des Internets, glaube ich, 1983 oder so, sind ja erst diese Unternehmen gekommen, die es dann wirklich geschafft haben, exorbitante Gewinne und Umsätze zu erzielen. Also wird das hier in dieser Folie dann nicht wirklich adäquat berücksichtigt?
Also ich glaube nein. Also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass die Entdeckung oder Entwicklung des Internets Anfang der 80er Jahre hier einen fundamentalen Strukturbruch oder Strukturwandel oder sozusagen New Game verursacht hat. Also Hightech-technologischen Wandel und Hightech-Unternehmen im Sinne von Unternehmen, die Technologien repräsentierten, die weit, weit vorne lagen oder total neu waren. Denken Sie mal, in den 20er, 30er Jahren kam Flugverkehr auf, zuerst militärisch, dann auch zivile Luftfahrt, dann die ganzen Küchengeräte, Kunstdünger, Elektrizität. Ich glaube, das Mikrofon wurde in den 20er Jahren erfunden. Also Skaleneffekte und Skalierung und Netzwerkeffekte, das alles gab's schon früher, als die Eisenbahn kam. Da hatte natürlich eine Eisenbahngesellschaft, die ein großes Netz hatte. Fußnote, historisch gesehen sind alle Eisenbahngesellschaften Privatunternehmen gewesen. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa, hat das mit der Verstaatlichung von Eisenbahngesellschaften so richtig angefangen. So, und also diese, ich glaube, wir müssen uns davor hüten, zu glauben, dass das Internet alles geändert hat. Ne? Aber egal, selbst wenn wir diese Berechnungen, die wir jetzt gerade angeschaut haben, erst also nur für die letzten 40 Jahre anstellen würden, würde, ich habe es jetzt leider nicht bei mir, vermutlich was sehr Ähnliches herauskommen, dass nämlich hoch bewertete Unternehmen oder sehr hoch bewertete Unternehmen in die Zukunft gerichtet tendenziell im Schnitt schlechtere Renditen produzieren als normal bewertete oder günstig bewertete Unternehmen.
Das ist schon mal ein guter Denkanstoß für viele. Ich denke, weil ich glaube, dass schon viele denken, dass es da einfach immer so weitergeht und die jedes Jahr schaffen, diese Umsatzerwartungen, Gewinnerwartungen wirklich zu erzielen. Und wenn es da halt dann mal wirklich nicht der Fall sein sollte, dann kann es da auch schnell mal richtig bergab gehen.
Genau, und ich denke, um das abzuschließen, also klar, es ist Gott im Himmel, niemand sollte jetzt sämtliche Top 10 Aktien verkaufen oder sogar shorten, aber die sozusagen mit 70-80% Gewicht, das könnte ja bei einem Stockpicker der Fall sein, der fast nur auf diese Aktien setzt, im Portfolio zu haben, also mit einem schweren Übergewicht, overweight, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Dann bleiben wir doch gleich da mal, weil Ihren ETF, Ihren Multifactor ETF, kann man ja sehr gut mit dem MSCI ACWI vergleichen. Nur, dass der MSCI ACWI jetzt im Vergleich zu Ihren, glaube ich, seit der Auflage Juni 2023 rund 5% mehr gemacht hat. Und das ist ja maßgeblich auf diese MAG 7 zurückzuführen. Weil viele wissen es vielleicht nicht, aber in ihren ETF ist zum Beispiel ein Faktor, dass jedes Unternehmen nur mit 1% gewichtet wird. Also wie entgegnen Sie dem?
Genau, also wir haben einen Cap, jedes, also die ganz großen Unternehmen, das betrifft in erster Linie so die 15 größten Unternehmen, die Microsofts, Apples, Nvidias dieser Welt, Meta etc., die werden gecapped bei 1,0% einmal im Vierteljahr. Dazwischen können sie schon so ein bisschen über 1%, dann, wenn sie weiter gut rentieren, ein Gewicht erreichen. Also der Index bildet 5.000 der rund 9.500 Aktien im Weltaktienuniversum ab. Dieser Cap greift nur für die Top 15, so Pi mal Daumen. So, und also kumulativ in diesen gut 18 Monaten hat unser ETF, den ACWI IMI, so müsste man noch genauer sagen, weil auch Small Caps, das IMI steht für Small Caps, mit drin sein sollen, sind ja in unserem Index drin und sind auch im ACWI IMI mit drin. Da war es so, wie Sie sagen, kumulativ beide Indizes oder beide ETFs auf diese Indizes haben, glaube ich, eine sehr gute Rendite produziert, aber der ACWI IMI nochmal 4-5 Prozentpunkte mehr kumulativ. Und das ist genauso, wie Sie geschildert haben, primär geschuldet der Tatsache, dass eben wir diesen Cap drin haben, diese 1,0% Gewichtbegrenzung, während im ACWI IMI zum Beispiel eine Apple-Aktie zeitweilig mit 5% Gewicht drin ist oder eine Microsoft- oder Nvidia-Aktie. Und in den letzten 18 Monaten war es halt nochmal so, das ist ja ganz klar, das weiß auch fast jeder oder denke ich jeder, der heute zuschaut, dass diese Tech-Giganten nochmal gut gelaufen sind, obwohl sie schon Ende 22, Ende 23 recht hoch bewertet waren. Und das bestätigt eigentlich nur, dass man halt sozusagen sagen kann, im Aktienmarkt kann alles passieren und sein Gegenteil, also auch hochbewertete Aktien können noch höher bewertet werden und nochmal ein gutes Jahr haben. Aber die Frage ist immer, und ja, wie sieht sozusagen langfristig aus, die Renditen einzelner Werte und auch Indizes kurzfristig vorherzusagen für die nächsten 12 Monate oder die nächsten 36 Monate ist völlig unmöglich. Also zuverlässig vorherzusagen ist völlig unmöglich. Das gelingt niemandem. Wie gesagt, es gibt so ein paar Scharlatane, die das behaupten oder so tun, als ob das möglich wäre. Natürlich gibt's richtige Vorhersagen im Nachhinein. Das war aber dann Glück, ne? Genauso wie ich sagen kann, ihr nächster Wurf beim Würfeln wird eine 6 sein, ne? Kann ich mit ein Sechstel Wahrscheinlichkeit werde ich richtig liegen, ne? Aber Tatsache war natürlich, dass meine Prognose rein zufällig gestimmt hat, ne? Und auf die Dauer sozusagen immer zu sagen, ihr nächster Wurf wird 6 werden, das ist dann keine besonders schlaue Strategie. So, und sobald eben diese Zeitenwende kommen wird, dass sich die Verhältnisse im globalen Aktienmarkt, und das betrifft in erster Linie den US-Aktienmarkt und zweitens den Tech-Sektor, einer von 12 großen Sektoren, also sobald sich diese Verhältnisse wieder normalisieren oder anfangen zu normalisieren, wird unser ETF tendenziell einem Acqui-IMI-ETF oder natürlich noch mehr ein MSCI World ETF outperformen, weil wir eben die Mag 7 oder Top 10 nicht so hoch gewichten, weil wir die USA nicht so hoch gewichten, weil wir den Tech-Sektor nicht so hoch gewichten, sondern einfach diese ganzen Konzentrations- und Klumpenrisiken deutlich reduziert haben, die in einem MSCI World oder Acqui-IMI-Index mit drin sind.
Mhm. Was ich mich da jetzt aber dann frage, ist, stoppt man dann nicht immer mehr oder weniger, egal welcher Sektor jetzt wirklich irgendwie durch die Decke gehen möchte, diese Zugpferde von morgen, sagen wir, wenn die jetzt mal nicht im Tech-Sektor sind, wenn man die ja immer nur mit 1% gewichtet oder immer dann wieder rebalanced sozusagen, hat man dann nie die Chance wirklich mal die Aktien, die einfach jetzt richtig ausbrechen wollen, den Index ziehen zu lassen?
Doch, den hat man. Also zum einen, wie gesagt, wird der Cap sowieso nur einmal im Vierteljahr neu nachgerechnet und dann implementiert. Also dazwischen könnte eine Aktie deutlich auch je nach Renditeprofil über dieses 1% kommen. Zweitens haben wir sogar diesen Momentum-Effekt, von dem Sie jetzt indirekt gesprochen haben, dass nämlich das ist auch ein Ergebnis aus der Wissenschaft, aus der empirischen Kapitalmarktforschung der letzten 50 Jahre, dass man festgestellt hat, statistisch gesehen, wie gesagt, Gesetz der großen Zahl und lange Frist, lange Zeiträume auswerten, dass Aktien, die einen Run hatten, in den letzten 12 Monaten, tendenziell in den letzten 12 Monaten, also kurzfristige Vergangenheit, diesen Run nochmal für 6 bis 12 Monate fortsetzen. Das nennt sich Momentum-Effekt und der wirkt auch umgekehrt, also die Aktien, die quasi besonders schlecht liefen in den letzten 6 bis 12 Monaten, die werden tendenziell, mit Betonung auf dem Wort tendenziell, auch in den nächsten 6 bis 12 Monaten nochmal besonders schlecht laufen. Und daraus kann man eine Strategie machen, das nennt sich die Momentum-Strategie und die haben wir in unserem ETF mit implementiert. Das ist ein Element des sogenannten Factor-Investings oder Smart-Beta-Investings. Und nochmal von, wenn Sie so wollen, 9.500 Aktien in der Grundgesamtheit im Universum, in dem wir uns hier bewegen, mehr gibt's nicht, haben wir 5.000 Aktien im Index und im ETF dann eine repräsentative Stichprobe von diesen 5.000 in der Größe von 3.500 Aktien. Und nur 10, 15 betrifft dieser Cap überhaupt. Bei den anderen gilt ja dieses Momentum-Phänomen, das ich jetzt gerade beschrieben habe, genauso. Ne? Dieser Cap bewirkt letztlich nur das ultra hoch bewertete, also der Tendenz nach bewirkt er letztlich nur, dass ultra hoch bewertete Aktien eben nicht ein schweres Gewicht haben, hohes Gewicht haben in unserem ETF. Und ich denke, wer in diesen ETF investiert, weil er Altersvorsorge betreiben möchte, langfristigen Vermögensaufbau betreiben möchte und nicht sozusagen Daytrading macht, kurzfristiges Hin und Her, rein und raus, der wird auf lange Sicht von diesen Features, von diesen Eigenschaften des Index, den wir hier abbilden, profitieren. Also dass wir eben nicht diese Schwergewichte so hoch gewichten. Und wie gesagt, das Slide, die Folie, die wir vorhin gesehen haben, illustriert das. Es gab auch in den 70er Jahren mal so ein Thema, die Nifty 50. Da waren es quasi 50 Mega-Aktien. Da war noch Kodak und also Sachen, die man heute IBM alle komplett schon vergessen hat, waren drin. Damals hieß es halt nicht Mag 7, sondern Nifty 50. Also das Netz war so ein bisschen weitergeworfen. Und diese Strategie, also auf diese 50 Top-Aktien damals zu setzen, die ist auch nicht aufgegangen. Ne? Also ja, okay, aber muss jeder, der heute zuschaut, die heute zuschaut, für sich selber entscheiden. Ich persönlich halte es für keine gute Idee, wenn man mal akzeptiert hat, dass es erstens, dass das Investieren ein Marathon ist und kein 100-Meter-Sprint. Es kommt nicht drauf an, was in den nächsten 6 Monaten im Portfolio geschehen ist, sondern wie man langfristig performt. Und zweitens, dass wir sehr viel aus der Kapitalmarktgeschichte lernen können, und das zu ignorieren, das wäre meines Erachtens also fahrlässig, wie es so schön heißt.
Ja, gibt viele Beispiele, auch Nokia und so, da braucht man sich nicht, nur weil ein Unternehmen groß ist und extrem etabliert in seinem Markt, dass die für immer da Bestand haben.
Genau, also ich will jetzt nicht zu sehr breit treten und dann können wir auch fortfahren zu den anderen Fragen. Aber man könnte jetzt auch eine Folie zeigen, die haben wir jetzt heute nicht da, oder ich habe sie nicht mitgebracht, der sozusagen die Top 10 Aktien alle 5 Jahre gezeigt werden, also 1975, 1980, 1985 und so weiter. Und dann wird man feststellen, dass diese Top 10 Aktien quasi ständig wechseln. Ne? Also die Hälfte von den Top 10 sind alle 10 Jahre nicht mehr da, ne? Entweder sind also jedenfalls aus den Top 10 rausgefallen, eben durch Unterperformance oder aus anderen Gründen, gelegentlich auch mal Delisting oder Enron war mal pleite, war mal eine Top 10 Aktie und ist ein paar Monate später pleite gewesen, Konkurs, ne? Wirecard war mal eine Top 10 Aktie in Deutschland. Zack, weg von der Bildfläche. Also alles ist möglich. Und auf jeden Fall, wenn man die letzten 100 Jahre anschaut für den US-Aktienmarkt, haben wir sehr gute Daten, dann wird man in den Top 10 oder Mag 7, Top 7, sehr wenig Konstanz finden, die wirklich lang anhält.
Mhm. Sehr interessant. Jetzt ist Ihr ETF ja noch nicht so alt. Ich habe es vorher schon mal gemeint, ich glaube Juni 2023 aufgelegt worden. Somit hat man da jetzt auch nicht rückwirkend irgendwie so viel Performance, die man sich angucken kann. Ich glaube, für solche Fälle kann man ja auch einen Backtest machen. Und da würde mich nämlich interessieren, weil Ihr ETF ist ja schon ein bisschen teurer, ich glaube 0,5% TER. Ich glaube, der MSCI ACWI IMI hat so um die 0,20%. Also könnte man jetzt irgendwie, oder können Sie sagen, mit einem Backtest haben Sie gesehen, dass Sie durch Ihre Strategie besser performt haben als das ist die Benchmark?
Also wir haben den Index, so wie er tatsächlich ist, den wir hier abbilden, bis 2017 zurückgerechnet. Das ist jetzt kein extrem langer Backtest. Warum nur bis 2017? Weil, sagen wir, wir haben da schon ein anspruchsvolles Konzept, und das hätte man theoretisch auch noch weiter zurückrechnen können. Es ist ein Konzept, das aus der Wissenschaft abgeleitet ist. Aber es war, weil wir da eben betriebswirtschaftliche Kennzahlen von den Unternehmen brauchen für den Index-Provider Solactive, das ist sozusagen so ein kleiner Konkurrent von MSCI, deutsches Unternehmen, schon sehr, sehr aufwendig, quasi die 8-9 Jahre zurückzugehen. Wenn man es noch hätte weiter zurückrechnen wollen, dann wäre es noch schwieriger geworden und man hätte ein paar Annahmen treffen müssen und so weiter. Aber der Knackpunkt ist der, wie gesagt, bis 2017 haben wir zurückgerechnet, und ich breche mir da überhaupt keinen Zacken aus der Krone. Ich bin nämlich immer für gnadenlose Transparenz und Offenheit, weil nur das wirklich weiterführt auf die in der Zukunft. Auch in der Zeit, sagen wir mal, vor Auflage unseres ETFs, also vor Juni 2023 bis zurück nach 2017, hat unser ETF den Acqui-IMI unterperformt. Nicht dramatisch, aber er hat ihn unterperformt. Aus eigentlich den genau gleichen Gründen, weil in diesem Zeitraum 2017 bis 2023, in diesen 5-6 Jahren, die 2 Segmente oder 3 Segmente, wenn man so will, USA als regionales Segment, Tech als Branchensegment und ganz speziell noch die Top 10 Aktien outperformten, Und da unser Index quasi in Bezug auf diese drei Subsegmente des globalen Aktienmarktes, die eher runtergewichtet hat die Performance, wurden wir dafür sozusagen bestraft. Ne? Ich habe damit überhaupt kein Problem, weil ich wirklich sage, es ist gerade ganz, ganz furchtbar und schlimm, dass viele Fondsgesellschaften vor allen Dingen auch die aktive Fonds oder aktive Strategien auflegen. Das können auch Hedgefonds sein, müssen nicht nur normale Investmentfonds sein, auch Vermögensverwalter. Die machen ja was ganz, ganz Übles. Jetzt muss ich das doch noch so ein klein bisschen in Statistik, minimal in die Statistiktheorie reingehen. Die machen Backtests nach dem Motto, ich suche mir in den historischen Aktienmarktdaten, suche ich mir ein Muster, geht ja mit für jemand, der sich da auskennt, mit Computerhilfe ganz einfach, dass in der Vergangenheit, also in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren, eine Outperformance gegen den allgemeinen Markt produziert hat. Und dann setze ich dieses Muster als Strategie, als Fondsstrategie auf. Das könnte man auch passiv machen im Sinne von einem Themenindex oder so ein Designerindex und so weiter. Und gehe dann in die Öffentlichkeit und sage, ja, schaut an, in den letzten 10, 20 Jahren hat dieses Muster, diese Strategie die tolle Outperformance geliefert. Und so sollte Forschung eben gerade nicht stattfinden, sondern ich muss eine ökonomische Vorstellung haben, sozusagen eine ökonomische Theorie, die irgendwo Sinn macht, die logisch ist. Und das ist bei uns im ETF der Fall, die aus der ökonomischen Logik abgeleitet ist und aus der allgemeinen Forschung und dann sagen, okay, das implementiere ich und jetzt mache ich zusätzlich noch einen Backtest. Und wenn dieser Backtest zeigt, dass zum Beispiel in den letzten 10 Jahren diese Strategie keine Outperformance produziert hat, dann ist das überhaupt kein schlechtes Zeichen. Also das ist für sich genommen überhaupt kein Beweis, dass es nicht funktioniert. Im Gegenteil, das ist meines Erachtens dann ein Beleg dafür, dass diejenigen, die so ein Produkt auflegen, wirklich davon überzeugt sind und nicht andere über den Tisch ziehen möchten. Wenn wir jetzt 50 Jahre zurückgerechnet hätten, unseren Index, dann würde sich eine Outperformance zeigen. Oder auch 30 Jahre oder sowas, haben wir aus den vorhin genannten Gründen nicht getan. Wir hielten es auch nicht für nötig, weil nämlich die Komponenten, aus denen dieser Index besteht, für die es, die Faktorprämien als Beispiel, für die es selbstverständlich 40, 50, 60 und 90 Jahre Rückrechnungen gibt und die zeigen ja alle die Outperformance. Ne?
Mhm. Ich kann mir halt vorstellen, dass es eigentlich auch als gewisserweise Marketing vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, wenn man da irgendwie auf der Internetseite oder so noch sieht, im Backtest haben wir so und so den Vergleichsindex outperformed. Aber ja. Weil Sie jetzt auch gerade nochmal die aktiv gemanagten Fonds angesprochen haben, es gibt ja schon viele, die auch jetzt bei Ihnen meinen, weil wenn man bei Ihnen mal auf der Seite schaut und sich die Features anschaut und da ist zum Beispiel BIP, Ländergewichtung, Multi-Factor-Investing, All-Cap, All-Market, ESG-Filter und so weiter. Wie sehr unterscheiden Sie sich dann eigentlich noch von einem aktiv gemanagten Fonds? Weil ich glaube, passiv mögen Sie ja nicht den Begriff sozusagen, passives Investieren.
Richtig, ja, das habe ich schon öfter mal gesagt. Ja, in der Tat. Also vielleicht, also Stichwort, ist unser ETF noch wirklich ein passives Investment, eine passive Strategie und so weiter. Also und da würde ich auch gerne noch mal so ganz klein bisschen grundsätzlich werden. Können wir vielleicht eine Folie einblenden, die ich auch für das heutige Gespräch vorbereitet habe. Schlussendlich möchte ich damit bringen mit dieser Folie, passives Investieren im wortwörtlichen Sinne dieses Begriffes existiert gar nicht. Es gibt nur aktives Investieren, beziehungsweise aktives Investieren in unterschiedlichen Graden des Aktivismus. Und in dieser Folie habe ich das mal wirklich auf einfache Weise versucht darzustellen. Ne? Also von links nach rechts, moderat aktiv bis hyperaktiv. Also wenn jemand ein Tagesgeld bei einer Bank auf Buy-and-Hold-Basis und da sozusagen nie kein Tagesgeldhopping macht und nie was ändert, dann ist das auch noch eine aktive Investmententscheidung. Also welche Bank nehme ich? Wann starte ich mit meinem Tagesgeldinvestment? Warum behalte ich es bei und wechsle nicht zu einer Bank, die höhere Tagesgeldzinsen bietet, entnehme ich irgendwann mal Geld oder stocke ich das Konto, das Guthaben auf und so weiter. Lauter aktive Entscheidungen, selbst bei diesem Banalo-Investment, Tagesgeld, das nie sozusagen von der Bank gewechselt wird. Und wenn ich jetzt Tagesgeld-Hopping betreibe, dann bin ich schon eine kleine Stufe aktiv. Aber kein Aktienmarktanleger würde jetzt sagen, okay, das ist super aktives Investieren. Aber es werden aktive Entscheidungen getroffen. Und die hyperaktivste Anlagestrategie ist natürlich High-Frequency-Trading von Hedgefonds. Kann ein normaler Privatanleger gar nicht machen. Da werden Wertpapiere, das müssen nicht nur Aktien sein, jede Art von Wertpapier, nur noch Bruchteile von Sekunden gehalten. Das ist algorithmisches Trading. Wenn ich das, was gemeinhin als Passive Investing bezeichnet wird und wofür ich auch stehe, und ich benutze diesen Begriff auch, weil alle, die ihn hören, fast alle wissen eigentlich, was gemeint ist, nämlich in Assetklassen diversifiziert, sozusagen, was den Aktienmarkt anbelangt, mehrere tausend Aktien im Portfolio zu haben, typischerweise über ETFs zu haben und das im Wesentlichen auf Buy-and-Hold-Basis zu machen. Das nennt man normalerweise Passive Investing, aber auch hier werden eben aktive, also reihenweise aktive Entscheidungen getroffen. Und ja, unser ETF oder Factor Investing im Allgemeinen ist aktiver als zum Beispiel ohne Faktor Betonung passiv investieren. Aber auch dort findet zum Beispiel in dem Index selber vierteljährlich oder halbjährlich ein Rebalancing statt, ob ich jetzt den S&P 500 oder den DAX nehme. Und die Aktien, jetzt nehmen wir den DAX, da ist es besonders schön zu erklären, die nicht mehr in die Top 40 nach Marktkapitalisierung in Deutschland reinfallen, die werden rausgeschmissen alle 6 Monate aus dem DAX. Und dann rücken andere nach. Also für mich ist das auch aktives Investieren. Ne? Es wird nicht das, die 40, die ich mal gewählt habe, für die nächsten 50 Jahre beibehalten. Und so, also das war jetzt ein langer Sermon, aber es war mir wichtig, einfach mal zum Ausdruck zu bringen, dass mich stürzt nicht die Bohne, wenn jemand sagt, ihr ETF ist kein passives Investment, weil die kurze Antwort ist, passiv investieren gibt's ja gar nicht. Generell denke ich, dass wir diese Features, die Sie im Schnelldurchgang genannt haben, die werden alle algorithmisch beziehungsweise computermäßig implementiert. Das kostet ein bisschen mehr als jetzt bei einem MSCI World, aber wir sind immer noch, wenn Sie jetzt vorhin war, haben Sie Herrn Vondran von Flossbach von Storch genannt, nehmen wir mal den größten Investmentfonds in Deutschland, das ist der Flossbach von Storch Multiple Opportunities, also ein Mischfonds, ein aktienlastiger Mischfonds, der hat laufende Kosten von 1,5%, also dreimal so hoch wie unser ETF. Plus, da kommt typischerweise noch ein Ausgabeaufschlag auf Sie zu, wenn Sie den Fonds kaufen möchten. Ne? Und insofern, also relativ zu anderen Multifaktor-ETFs, sind unsere Kosten ganz zivil und im Vorfeld hatten Sie auch einen anderen Multifaktor-ETF genannt von JP Morgan, also sozusagen Konkurrenzprodukt, das billiger ist, keine bessere Performance als unser ETF in den letzten 18 Monaten hat, aber ein bisschen billiger ist. Warum ist der JP Morgan, Sie können ihn vielleicht einblenden mit dem ganzen Namen, Multifaktor ETF günstiger, weil er eben keine Small Caps mit drin hat und keine Schwellenländer, sondern sich nur auf Industrieländer begrenzt und Small Caps außen vor lässt und auch ansonsten eben ein bisschen einfacher gestrickt ist. Aber sobald Sie Small Caps und Schwellenländer mit reinnehmen, das sind also tendenziell illiquidere Segmente des globalen Aktienmarktes, wird es wahrscheinlich ein bisschen teurer werden. So wie ein MSCI Emerging Market ETF teurer ist als ein MSCI World ETF, weil Schwellenländeraktien einfach komplizierter und teurer zu traden sind.
Mhm. Sehr interessant, auf jeden Fall. Danke für die Antwort. Mhm. Ich habe jetzt letztens nochmal von dem heiligen Amumbo gehört. Kennen Sie den?
Nein, aber das lasse ich mir gerne von Ihnen erklären.
Der heilige Amumbo, das ist eher so in Foren wie Reddit und so. Das ist von Amundi und das ist ein zweifach gehebelter ETF auf den MSCI USA. Und der hat seit 2009 hat der rund 6.000% gemacht. Das sind so, glaube ich, jährliche Rendite von 375%. Und wenn man das so sieht, klar, der ist auf Daily, also auf Daily Basis, also jeden Tag wird sozusagen der Hebel neu gesetzt mit dem Schlusskurs. Aber wenn man über so einen langen Zeitraum das sieht und sich denkt, ja, also wenn man sich wirklich sicher ist, in den nächsten Jahren kommt in den USA oder in anderen Bereichen, den gibt es ja auch auf viele andere Sektoren, wirklich ein Bullenrun sozusagen über einen längeren Zeitraum, dann könnten doch solche zweifach gehebelten ETFs eigentlich gar nicht so eine schlechte Investmentstrategie sein.
Ja, also sehr, sehr interessante These bzw. Frage, die Sie stellen. Ne? Sind solche geleveragten Long, also positiv, wir reden hier nicht von Short Leverage, sondern Long Leverage, also man spekuliert auf steigende Aktienkurse, sind solche ETFs empfehlenswert. Ne? Und Sie haben dieses Beispiel genannt, den heiligen Mungo. Diese Pfadabhängigkeit, dass quasi so ein ETF einmal am Tag bei Börsenschluss quasi wieder auf Null gestellt wird, das ist so ein gewisses Problem mit diesen ETFs, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, ich glaube, dass der MSCI USA oder der S&P 500 in den nächsten 12 Monaten per Saldo, aber ich kenne den Pfad nicht dahin, in den nächsten 12 Monaten, also sagen wir bis zum 31.12.2025, eine positive Rendite haben wird, aber ich weiß eben nicht, ob es zwischendurch 20% runtergeht oder sowas, dann können Sie diese These nicht wirklich mit so einem leveraged ETF umsetzen, weil der leveraged ETF ist eigentlich nur zuverlässig quasi für den nächsten Tag, für die nächsten 24 Stunden. Also sozusagen, aber das ist ein kompliziertes Problem mit dieser Pfadabhängigkeit. Soll uns jetzt mal im Moment lang nicht weiter stören. Wenn jemand sagen würde, okay, mental stören mich extreme Drawdowns, und ich gebe Ihnen gleich ein Zahlenbeispiel, nicht. Also ich kann auch extreme Kursverluste, Drawdowns, aushalten mental. Erstmal mental. Ich rede jetzt nur vom Seelenfrieden, von dem, was hier im Gehirnkastel vor sich geht. Zweitens, auch liquiditätsmäßig, ich brauche dieses Geld nicht, ne? Also ich muss jetzt nicht, weil der Motor meines Autos geplatzt ist und ich brauche jetzt wieder die 20.000 Euro, also es muss gewährleistet sein, dass 5-6 Jahre lang ich dieses Geld mindestens 5-6 Jahre lang wirklich nicht brauchen werde, mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, muss gewährleistet sein, dass ich nicht an dieses Geld ran muss. Drittens, ich habe jetzt auch niemand, der von mir wirtschaftlich abhängig ist. Meine Lebenspartnerin, die sagt, okay, was hast du jetzt mit unserem Geld gemacht? Wir lassen uns scheiden oder sowas. Also ich bin nur auf quasi mich selbst gestellt und habe keine wirtschaftlich abhängigen Personen. Also wenn diese Dinge gegeben sind, dann ist es eigentlich gar nicht abwegig, Leverage zu betreiben. Ne? Und mit einem Leverage ETF muss ich nicht selber den Kredit aufnehmen. Das wäre ja auch noch denkbar, dass ich das selber mache und dann quasi mir einen normalen ETF kaufe auf den MSCI USA und keine Ahnung, was die Gesamtsumme über Kredit finanziere. Ne? 10.000 Euro in den MSCI USA investiere oder 100.000 Euro und dafür ein Kredit aufgenommen haben, könnte ich auch selber machen. Ne? Das nimmt
mir. Wo es da, glaube ich, mit den Zinsen, glaube ich, teurer wäre, oder?
Wäre je nachdem eventuell teurer, aber bitte bedenken, dass diese leveraged ETFs auch teurer sind als konventionelle ETFs und zweitens eben diese Pfadabhängigkeit haben, während die Strategie, die ich gerade genannt habe, die hat diese Pfadabhängigkeit nicht. Ja.
Ganz kurz, also, vielleicht nur für die Zuschauer, diese Pfadabhängigkeit heißt ja, dass wenn jetzt ein ETF um 20% fällt, braucht er natürlich mehr, 25%, um diese Verluste wieder aufzuholen. Und dieser Nachteil erschwert sich ja nochmal oder erhöht sich dieser Effekt, wenn man hebelt. So, das genau, ist diese Pfadabhängigkeit, ja. Ja genau.
Und als Beispiel, wenn Sie jetzt am 1. Januar so einen pfadabhängigen Leveraged ETF, der einfach gehebelt ist, also nicht zweifach wie der heilige Amungo, jetzt nehme ich nur das einfache Beispiel, und am Jahresende ist der entsprechende Index MSCI USA um 20% gestiegen, dann werden Sie mit diesem pfadabhängigen ETF nicht 40% Rendite haben. Sie werden irgendwas haben, das kann 30% plus sein oder 10% plus. Es wird sehr wahrscheinlich weniger als 40% sein. Es wird mehr sein als 20%. Aber es ist alles denkbar. Und das kommt, und was das konkrete Ergebnis am Jahresende ist, hängt von diesem sozusagen, wie haben sich diese 20% plus manifestiert? Ging es erst um 50% runter und dann und so weiter wieder spektakulär hoch oder ging es kontinuierlich? Je kontinuierlicher der Abtick war, desto näher werden sie an sozusagen an den 40% liegen. Aber wenn es zwischendurch runterging, dann werden sie eben nicht die 40%, sondern weniger haben. So, und das ist so ein bisschen eben dieses berühmte Pfadabhängigkeitsproblem. Auf jeden Fall, wer also diese Voraussetzungen, die ich vorhin geschildert habe, alle erfüllt, ne? Und ich denke, sowohl die mentale Geschichte als auch die tatsächlich das Geld nicht brauchen, auch nicht im Notfall, also auch nicht im unwahrscheinlichen Fall, das sind schon sehr, sehr wichtige Dinge und auch quasi niemanden haben, den man jetzt versorgen müsste oder sowas. Dann kann das funktionieren. Ich gebe jetzt noch ein Zahlenbeispiel. 2020 hatten wir bekanntlich den Corona-Crash. Das war jetzt der letzte größere Crash. Der war insofern so ein bisschen besonders, als der zwar der Heftigkeit nach wirklich die Crash-Definition, die sonst so rumschwirren im Internet und in der Fachliteratur erfüllt haben, nämlich der MSCI World ging um 37% runter, ne? Also ab 20% in einem relativ kurzen Zeitraum, Fußnote, niemand kann Ihnen genau sagen, was jetzt gemeint ist mit kurzem Zeitraum, aber in einem relativ kurzen Zeitraum -20% oder mehr, das ist im Allgemeinen so eine Faustformeldefinition für, ja, jetzt können wir von Crash sprechen. So, hier gingen wir um 37% runter und zwar in einem super kurzen Zeitraum von 6 Wochen, nämlich von Mitte Februar etwa 2020 bis etwa Mitte, Ende März 2020. Und dann ging es sehr schnell wieder nach oben, ganz unüblich schnell nach oben. Jahresende 2020 standen wir schon fast wieder, glaube ich, je nach Index da, wo der Crash begonnen hatte. Und ich habe mir das vorhin nochmal angeschaut, vor unserer Videoaufnahme heute, hat also der MSCI USA, ein normaler Index, der hat diese in Euro gerechnet jetzt in dem Fall -30% gehabt in diesem 6 Wochen Zeitraum und Drawdown, und unser MSCI USA, der heilige Amungo oder Amundo oder wie immer er heißt, -70%. Ja? Und jetzt bitte ich Sie und alle, die heute zuschauen, sich mal so ein klein bisschen gedankenexperimentmäßig Realzeit, Echtzeit in die damalige Situation. Wir haben den Lockdown. Alle Welt redet, das könnte die schlimmste Pandemie der Weltgeschichte sein. Klar, hinterher es ist schlussendlich nicht geworden, weil es noch viel schlimmere gab, schon Anfang des 20. Jahrhunderts, die spanische Grippe und noch viel früher die Pest und keine Ahnung, was war alles tausendmal schlimmer. Damals der Medientrommel, das Trommelfeuer in den Medien, es gab noch keine Impfung. Oder es war unklar, ob es wirksame Impfstoffe geben würde, ob die jetzt in einem Jahr erfunden werden oder in 4 Wochen oder in 20 Jahren und wie schlimm dies und so weiter. Und Sie sehen auf jeden Fall, jeden Tag 6 Wochen lang geht's immer nur runter. Und Ihr Index ist schon bei 70% minus und der allgemeine Aktienmarkt bei 35% oder sowas. Ob Sie das aushalten? Das ist die Frage, ne? Und da scheidet sich die Spreu vom Weizen. Aber wenn Sie Nerven wie Stahl haben und dieses Geld nicht brauchen und dieses Mediengewitter und Ihre Freunde sagen, um Gottes Willen, Luis, was hast du da für einen schlimmen Fehler gemacht? Wenn Sie das alles aushalten können, dann ist Leveraging gut und sogar besser als Stockpicking. Also wenn jemand sagt, okay, ich möchte mehr verdienen als der allgemeine Aktienmarkt, der MSCI World oder sonst wie allgemeine Aktienmarkt, die nominal 9-10%, die der in den letzten 50 oder 100 Jahren hatte, das reicht mir nicht. Diesen Leuten würde ich eher Leveraging empfehlen als Stockpicking. Ja? Leveraging auf Buy-and-Hold-Basis ist besser als Stockpicking oder Market Timing, also rein raus mit Asset-Klassen. Aber ich empfehle es trotzdem niemanden, weil das also in unserer analogen Vermögensverwaltung, wir haben da 350 Haushalte, die alle mindestens 1 Million mit uns investiert haben müssen. Das sind alles Millionärsfamilien, Multimillionärsfamilien. Kein einziger von denen macht es, weil wir es nicht empfehlen. Aber für den Fall, dass jemand jetzt mit aller Gewalt mehr verdienen will als dem allgemeinen Aktienmarkt mit einem 100% Aktienportfolio, ne, dann würde ich eher meinen, dass Leveraging schlauer ist als Stockpicking oder Market Timing.
Sehr interessant. Also alle, die wirklich eisern Buy and Hold machen und auch Nerven aus Stahl haben, können sich das ja vielleicht mal anschauen, der heilige Mumbo. Wir werden es dann auch nochmal einblenden. Ne? Was mich jetzt noch interessiert, und die Frage habe ich eigentlich schon länger, deswegen bin ich ganz froh, Sie heute hier zu haben und Sie das fragen zu dürfen, denn viele Privatinvestoren tun ja einfach passiv in die großen Weltindizes jetzt investieren. Und das heißt ja auch, dass viel Kapital automatisch in die Unternehmen geht, die in diesem Index enthalten sind. Und das ist ja völlig unabhängig davon jetzt, deren Bewertung oder auch deren aktuelle Performance ist. Also kann das jetzt langfristig nicht zu einer Überbewertung oder sogar dann vielleicht zu einer Blasenbildung führen?
Ja, also Blasen im Aktienmarkt gibt es selbstverständlich. Die völlig andere Frage ist, ob man die Existenz von Blasen, also von Blasen, die dann irgendwann mal platzen, also eine Blase, die nicht platzt, ist keine Blase, ne? Ob man das im Wege einer aktiven Strategie sozusagen ausbeuten kann und quasi damit, also mit einer Blasenausbeute-Strategie, also ich gehe rechtzeitig vor dem Platzen der Blasen raus, jetzt mal banal gesagt, mehr verdienen kann als durch eine Buy-and-Hold-Strategie. Das ist die große Frage. Ich sage Ihnen nein. Nicht, das ist, also die ganze Forschung, die wir haben aus den letzten 60 Jahren, empirische Kapitalmarktforschung, sagt sehr wahrscheinlich nein. Ne? Also es gelingt mal einigen wenigen, auch oft nur für kurze Zeiträume, also wenn ich nur 10 Jahre auswerte und dazwischen gab in diesen 10 Jahren gab es mal eine Blase oder sowas, dann kann es ja sein, dass es geklappt hat, aber wenn man denselben Investor nochmal 10 Jahre beobachten würde, beim zweiten Mal klappt schon nicht, ne? Und so weiter und so fort. Also das ist die Frage. Also Blasen wird es geben, aber sie ausbeuten zu können, also mit anderen Worten, sie timen zu können, das ist wahrscheinlich nur durch Zufall möglich. Und wer es probiert, der wird sich wahrscheinlich mehr Schaden zufügen als Nutzen. Wir haben gerade eben einen Blogbeitrag publiziert, also diese Tage, bitte einfach Gerd Kommer buy the dip googeln. Gerd Kommer Blog buy the dip. Die buy the dip Strategie ist ja so eine Strategie, quasi aktive Strategie, um nach dem Platzen einer Blase oder einer kleinen Korrektur davon profitieren zu können. So, klappt eher schlecht. Aber jetzt zurück zum anderen Teil Ihrer Frage. Diejenigen, die die Blasen produzieren sozusagen, die also das Kapital lenken zu diesen Mag 7 oder Top 10 Aktien oder bestimmte Segmente der Tech-Sektor, das sind aktive Investoren. Ne? Also jeder Index, ob der S&P 500 Index heißt, DAX oder MSCI World Index oder MSCI Emerging Markets Index, der folgt nur, der mit sozusagen einer geringen Zeitverzögerung folgt der nur den Investmententscheidungen, die aktiven Investoren, die Stockpicker und die Market Timer vorgegeben haben. Na, also es ist nicht der Index oder die passiven Investoren, die hier quasi den Zug, die Geschwindigkeit und die Richtung des Zuges bestimmen oder der Flotte, wenn sie es auf Schiffe beziehen möchten, sondern es sind die aktiven Investoren. Na? Also wenn alle aktiven Investoren die Nvidia-Aktie zur größten Aktie der Welt hochtreiben, dann muss 3 Monate später der S&P 500 die Nvidia-Aktie sozusagen höher gewichten, weil alle 3 Monate oder alle 6 Monate, weiß ich gar nicht, findet im S&P 500 die Anpassung statt. Also diejenigen, die in Anführungszeichen, das ist jetzt die Zusammenfassung für Blasenbildung, verantwortlich sind aktive Investoren, nicht die passiven. Die sind einfach, manche haben schon gesagt, böswillig gesagt, Trittbrettfahrer. Ich habe damit überhaupt kein Problem mit diesem Begriff. Wenn Trittbrettfahren erstens legal ist, Also ich werde nicht fürs Schwarzfahren, fürs Trittbrettfahren bestraft. Es ist zweitens moralisch absolut legitim und die Forschung sagt, du bist besonders schlau, wenn du es machst. Dann bin ich gerne Trittbrettfahrer.
Ich auch. Vielen Dank für die Antwort. Dann, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, höchstwahrscheinlich schon, dass die Grünen bzw. Herr Habeck jetzt gesagt hat, dass sie gerne auf Aktien oder Zinsgewinne Sozialabgaben erheben möchten. Wie haben Sie das aufgegriffen und was ist Ihre Meinung dazu?
Also das ist die allerdümmste Schnapsidee, die die deutsche Bundesregierung in den letzten 6 Wochen in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und ich sage jetzt bewusst nur 6 Wochen, weil wenn ich die letzten 3 Jahre betrachte, dann gibt es noch ein paar Schnapsideen, die wirklich in der gleichen Größenordnung rangieren. Also wir haben diese Ampelregierung oder die gescheiterte Ampelregierung hat wirklich sehr, sehr schlechte Arbeit geleistet. Und die 4 Merkel-Regierungen in den 16 Jahren davor, bei denen war es nicht viel besser. Also haben Deutschland einfach sozusagen in den Stillstandsmodus gebracht. Wir werden unter allen Industrieländern letztlich nach hinten durchgereicht. Die Bildungspolitik ist ein Desaster. Migrationspolitik hat sehr, sehr große Fragezeichen. Das könnte man alles besser machen. Und da, wo in diesem Land wirklich, sage mal, struktureller Reformbedarf, zum Beispiel Entbürokratisierung, eine radikale Entbürokratisierung, ne? Da, wo man wirklich was machen könnte, da fällt Herrn Habeck halt nichts ein. Und als Steuererhöhung, das ist ja schlussendlich nichts anderes als eine versteckte Steuererhöhung, die auch noch, also unehrlich ist in dem Sinne, es ist eine Steuererhöhung faktisch, ne? Aber wird eben nicht als Steuererhöhung bezeichnet. Das ist schon mal meines Erachtens unethisch, ne? Also unehrlich. Und er hofft, dass die Bevölkerung hier in diesem Land zu doof ist, auf diesen Taschenspielerstrick hereinzufallen. Also ich muss wirklich sagen, ja, Sie haben, glaube ich, zwischen den Zeilen gehört, ich bin nicht besonders begeistert. Aber für uns als Kapitalmarktanleger gibt's ja zumindest den großen Trost, den sehr, sehr wichtigen Trost, dass wir weltweit anlegen können und nicht auf den deutschen Aktienmarkt beschränkt sind oder generell den deutschen, sagen wir mal, Kapitalmarkt, Anleihen genauso, sondern weltweit anlegen können. Und dass diesen Luxus haben zum Beispiel Immobilienanleger nicht. Wenn ich ein Immobilienanleger bin, der Wohnungen und Häuser baut und oder kauft und sie vermietet und das als Geschäftsmodell hat oder als Investment Strategie hat, dann kann ich ja nicht einfach sagen, okay, in Deutschland läuft alles schief und die letzten 2,5 Jahre im Immobilienmarkt haben das ja auch gezeigt. Also das wäre jetzt ein eigenes Thema für ein eigenes Video. Jetzt gehe ich halt in die Schweiz oder nach Italien oder Spanien oder sonst wo und baue dort meine Sachen. Mein Know-how, das ich für den deutschen Immobiliensektor und Bausektor mir mühselig vielleicht über die letzten 10, 20 Jahre aufgebaut habe, das kann ich nicht 1:1 in ein anderes Land übertragen, weil die Märkte im Immobilienbereich vollkommen andere sind.
Mhm. Sehr spannend, Ihre Meinung dazu zu hören. Auch hier an der Stelle die Frage an die Zuschauer. Wie fandet ihr denn die Aussage von Herrn Warbeck? Schreibt es uns gerne mal unten in die Kommentare. Und auch gerne fürs nächste Interview mit Ihnen, Herr Dr. Gerd Kommer. Vielleicht könnt ihr euch da auch schon mal Fragen überlegen, denn ich hoffe sehr, dass wir Herr Dr. Gerd Kommer hier nochmal einladen dürfen zu unserem Kanal. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Und ich möchte mich einfach nur aufrichtig bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben für heute.
Sehr gerne, Herr Ropero.
Dann hoffentlich bis bald. Ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt uns wirklich unten mal unten in den Kommentaren, falls ihr irgendwelche Fragen an Dr. Gerd Kommer habt, die ich dann, wenn es soweit ist und wir ihn wieder hier als Interviewgast haben, ihn stellen kann. Und jetzt im eingeblendeten Video seht ihr das Interview mit Norbert Schmidt und der hat es geschafft, mit seinem Anleihenfonds, muss man hier tatsächlich sagen, 11% Rendite zu erzielen. Wenn ihr also noch ein bisschen Sicherheit in eurem Portfolio braucht, aber trotzdem noch gute Renditen erzielen wollt, schaut euch das Interview sehr gerne mal an. Da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin, ciao, ciao.